Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Es ist kein Ruhmesblatt für die römisch-katholische Kirche, wie sie mit Giordano Bruno umgegangen ist. Volker Reinhardt arbeitet in seiner jüngsten Biografie heraus, dass die Inquisition ihre eigenen Regeln brach, als sie in Rom 1600 den ehemaligen Dominikanermönch auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Giordano Bruno wird bis heute von den einen gefeiert als Kämpfer für die Freiheit, von den anderen geächtet als Erzketzer. Ein Gespräch mit Volker Reinhardt über Giordano Bruno, das wir vor dieser Sendung aufgezeichnet haben. Dazu herzlich willkommen. Ich erinnere mich genau an einen Tag in Rom. Wir stehen, eine Gruppe von Theologiestudentinnen und Studenten, in den ausgehenden 1980er Jahren. Wir stehen mit dem legendären Kirchenhistoriker Arnold Angenent auf dem Campo de Fiori. Ich sehe es noch vor mir, vor meinem inneren Auge, das Denkmal auf dem Platz. Ein Mönch, düster. Es ist ihm übel mitgespielt worden, Giordano Bruno. Ich weiß nicht mehr genau, ob Arnold Angenent geschwärmt hat als römisch-katholischer Priester für diesen Mönch, Freigeist, Heretiker, oder ob ich jungrebellisch all dies auf ihn im Nachhinein projiziere. Aber Giordano Bruno, er wird mir von diesem Tag an viel bedeuten in seiner Renitenz, Konsequenz, seinem Mut, ja auch seinem Hochmut. Ob all dies Vorurteil und romantische Verklärung ist, denn es gibt viele Bilder von Giordano Bruno, die festsitzen in manchen Köpfen, das kann ich klären mit Volker Reinhardt, emeritierter Geschichtsprofessor der Uni Fribourg in der Schweiz. Sein neues Buch hat den Titel »Der nach den Sternen griff, Giordano Bruno, ein ketzerisches Leben«. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Reinhardt.
Guten Morgen, Herr Mein. Ich danke für das Gespräch schon im Voraus.
Herr Reinhardt, »Der nach den Sternen griff«, das ist nicht nur ein schöner Titel Ihres Buches, sondern auch einer, der ins Zentrum führt. Nach welchen Sternen hat er gegriffen, dieser Giordano Bruno?
Er hat nach dem Kosmos gegriffen. Er hat weiter ausgegriffen als irgendeine Europäerin, ein Europäer vor ihm. Er hat sich selbst aber auch in diesem Kosmos, in diesem Sternenhimmel verortet. Er schreibt in einem seiner berühmtesten Texte, dem auch für deutsche Leserinnen und Leser vielleicht lesenswert ist, in dem Aschermittwochswahl, wie er als Visionär durch die Weiten des Universums zieht, die Gebilde des Kosmos, die Sterne anschaut und die unermessliche Weite dieses Kosmos ausmisst. Also das nach den Sternen greifen bedeutet etwas sehr Persönliches als Visionär einer neuen Kategorie, einer neuen Qualität, als umfassender Weltdeuter anerkannt zu werden und zugleich die Ergriffenheit vor einem grenzenlosen Kosmos.
Und wenn wir vom Titel zum Untertitel gehen, ein ketzerisches Leben, das impliziert ja, dass Giordano nicht nur die eine oder andere heretische These vertreten hat, könnte man sagen, dass sich jede Phase seines Körpers, seines Geistes, seiner Seele aufgelehnt hat gegen Kirche und Macht?
Ja, das ist das Leitmotiv dieses Lebens, Leit mit T und mit D geschrieben. Dieser unbändige Freiheitsdrang, diese Rebellion gegen jede Form von Unterdrückung, physischer, räumlicher, aber vor allem natürlich geistiger Unterdrückung, dieses sich nicht vorschreiben lassen, was zu denken ist, dieses Infragestellen aller etablierten Denksysteme, aller Orthodoxien, aller Dogmen. Er hat es ja auch als einziger Mensch geschafft, von allen vier großen Kirchen Europas verurteilt, exkommuniziert, ausgeschlossen zu werden. Das ist das Prägende. Also wenn man das sehr salopp auf eine Formel bringen will, Giordano Bruno gegen den Rest Europas.
Wobei ketzerisch ja letztlich eine Definition derjenigen ist, die behaupten, auf der richtigen Seite zu stehen. Was ist Ihre Definition von Ketzerei und Häresie?
Einmal diese Definition. Alle vier großen Kirchen, die katholische, die kalvinistische, die lutherische und die anglikanische, haben Bruno als Abweichler verurteilt. Er hat also gegen alles, was an Rechtgläubigkeitsregeln, an vorgeschriebenen Weltbildern vorhanden war, nicht nur in Frage gestellt, sondern umgestürzt. Ich würde noch weitergehen. Bruno ist ein professioneller, über alle Grenzengänger. Das betrifft auch Formen des eigenen Denkens, die im Laufe seines Lebens stetig ausgedehnt erweitert werden. Er hat sich auch in einzelnen Punkten seines eigenen Weltbildes nie dogmatisch in eigener Sache festgelegt. Also sein Denken ist ein Fließen über Grenzen, gegen Grenzen vor allem. Also Bruno wäre, wie er heute auftreten würde, wissen wir nicht, aber mit dem, was er Europa zugemutet hat in seinen Vorträgen, mit den ungeheuerlichsten narzisstischen Kränkungen, die die Menschheit je erfahren hat, erregt er heute, bis heute Anstoß. Seine Grundthese ist, dass die Welt eine ziemlich misslungene Schöpfung ist. Das ist schon einmal, glaube ich, mehr oder weniger gegen alle religiösen Systeme gerichtet. Und dass der Planet Erde nicht einmal ein Sandkörnchen in einem grenzenlosen Universum ist. Also der Mensch und die Welt schrumpfen zu einem quasi Nichts. Sie fühlen sich nicht mehr aufgehoben, sie fühlen sich vor allem nicht mehr wichtig. Sie fühlen sich auch nicht mehr unter den Augen einer sie observierenden, kritisierenden, urteilenden und im positiven Fall erlösenden Gottheit. Das, glaube ich, ist das Schockerlebnis, das Bruno seinerzeit zugemutet hat, zusammen mit einer ewigen Zeit. Die Menschen des 16. Jahrhunderts glauben, dass die historische Zeit von der Schöpfung durch Gott bis in die Gegenwart ungefähr 6000 Jahre beträgt. Wir wissen oder glauben zu wissen, dass es 4, so und so Milliarden Jahre sind, aber für Bruno ist auch die Zeit grenzenlos. Zeit und Raum sind grenzenlos und damit stellt er alle letztlich ja auf den Menschen bezogenen, also für den Menschen gemachten, von Menschen gemachten Religionen radikal in Frage.
Also ein Schockerlebnis. Wir wollen nicht zu viel verraten, denn Ihr Buch liest sich durchaus wie ein Kriminal- oder Gerichtsroman. Dass er allerdings, dieser Giordano Bruno, auf dem Campo de' Fiori auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird, das ist bekannt. War das zu jener Zeit quasi unvermeidbar angesichts seiner Thesen?
Nein, das war nicht unvermeidbar. Und so unglaublich das klingt, am Ende hat es Bruno selber so gewollt. Er hätte sich... Jetzt gehen wir sehr weit auf der Zeitachse nach vorne in seinen letzten Monaten.
Nicht zu viel verraten.
Er hätte die Hinrichtung vermeiden können, aber er hat es aus Selbstachtung nicht getan.
Und nach seinem Tod bis heute, also 424 Jahre später, Giordano ist auf jeden Fall jemand, der niemanden kalt lässt. Die Reaktionen fallen und fielen sehr unterschiedlich aus. Vor 25 Jahren hat Papst Johannes Paul II. Die Hinrichtung als Unrecht bezeichnet. Dennoch, also was ist die Spannbreite der Reaktionen aus Ihrer Sicht heute?
Von Ketzer wie im 16. Jahrhundert, schlimmster aller Ketzer für strenggläubige Christen, ist seine radikale Ablehnung des Christentums, auch seine Verspottung des Christentums, unerträglich. Das kann man in bestimmten Website-Foren bis heute nachlesen. Bis hin zum Pionier und Vorläufer der Glaubensfreiheit, der Meinungsfreiheit, also des ehrenfesten Atheismus. Mittendrin irgendwo Bewunderer, die eine andere Art der Naturforschung wollen. Keine Naturforschung im Sinne Galileis und Newtons, die die Gesetze der Natur in Formeln zu erfassen versucht, sondern eine im weitesten Sinne esoterische Naturbetrachtung, die von einer allseits belebten, beseelten Natur ausgeht. Also Bruno hat seine Verächter und er hat seine Bewunderer in ganz unterschiedlichen ideologischen Winkeln.
Volker Reinhardt, Historiker in der Schweiz, Autor der neuen Giordano-Biografie. Herr Reinhardt, lassen Sie uns mal wissend um seinen Tod nun etwas genauer die Anfänge beleuchten. Welche Erfahrungen in seiner Jugend, in seiner Heimatstadt Nola, nordöstlich von Neapel, waren so prägend, dass sie dann sein ganzes weiteres Leben geprägt haben?
Da sind wir natürlich vor allem auch auf Brunos eigene Texte angewiesen. Bruno, das werden wir noch sehen, tritt eine lange europäische Wanderschaft an. Er kehrt nie zurück. Aber mental ist er, sentimental und mental, ist er doch bis zu einem gewissen Teil immer in Nola, also im Umland Neapels, im Einzugsgebiet des Vesuvs und der Nachbarvulkane geblieben. Er schildert seine Jugend, heute würde man sagen, aus bildungsfernen, kleinbürgerlich, halbstädtisch, halbländlichen Verhältnissen sehr idyllisch. Er schildert den engen Zusammenhalt der Familie und der Sippe. Das ist das eine Element. Das andere negative Element des Zwangs und der Eingezwängtheit ist dann der frühe Eintritt in das Dominikanerkloster von Neapel, das eben eine traumatisierende Gegenwelt zu dieser sicherlich idealisierend beschriebenen arkadischen Freiheit der Jugend bietet.
Sie sagten, er wird dann Dominikaner. Heute der Dominikanerorden, ein durchaus angesehener Orden. Damals in Neapel ging es drunter und drüber.
Ja, in vieler Hinsicht. Wenn wir die Lebensgeschichte Giordano Brunos zugrunde legen, müssen wir unsere Vorstellungen von Gegenreformation, den Begriff würde ich nicht mehr verwenden, von katholischer Reform, doch in vieler Hinsicht relativieren. Die katholische Reform zielte schon vor dem Auftreten Luthers darauf ab, eine strenger nach Leistungsmaßstäben nach Bildung und persönlicher Würdigkeit rekrutierte Kirche aufzubauen, eine pastoralere, eine weniger machtbewusste, weniger prunkvolle Kirche aufzubauen mit einer gereinigten Dogmatik. Man könnte einen berühmten Romantitel paraphrasieren und sagen, diese katholische Reform kam nie bis nach Neapel. Oder sie kam zumindest zu Lebzeiten Brunos nicht nach Neapel. Dieses Dominikanerkloster, das größte in Süditalien, ist nach den vom Kloster selbst produzierten Statistiken auch eine Brutstätte von, ja, wie soll man das nennen, von Divergenz, von Gewalt, von Kriminalität und Brutalität. Eine für die damaligen Ordensoberen erschreckend hohe Zahl von Ordensbrüdern kommt mit dem Gesetz in Konflikt, wird wegen Mord und Totschlag und Raub und Prostitution verurteilt. Und diese Statistiken zeigen in vieler Hinsicht auch die Funktion eines solchen Klosters, die soziale Funktion eines solchen Klosters. Ein sehr großer Teil der Klosterinsassen ist nicht aus geistlichem Antrieb, aus Frömmigkeit oder um ein gottgefälliges Leben zu führen, das Paradies zu gewinnen, eingetreten, sondern aus Überlebensnotwendigkeiten. Der Eintritt ins Kloster bedeutete vor allem auch für Knaben aus den unteren Schichten eine, wir würden heute sagen, eine Grundversicherung, eine Basisversicherung. Und so war es bei Bruno auch. Die Eltern sehen den nach relativ kurzem Schulbesuch in Nola als begabt ausgewiesenen Knaben da in besten Händen, glauben auch an eine mögliche Karriere. Solche Karrieren gab es. 1566 regiert ein Papst, der auch aus kleinen Verhältnissen kommt, Pius V. und durch den Dominikanerorden also bis ganz nach oben gekommen ist. Also die elterlichen Hoffnungen dürften sich auch auf eine solche Karriere gerichtet haben.
Aber angesichts der Zustände im Kloster sieht er das dann als eine vergeudete Zeit an. Er tritt aus, er parodiert das Kloster, haut drauf aufs monastische Leben. Ja, inwieweit ist das dann ein Programm für alles, was noch kommen wird?
Das ist sicher die Grunderfahrung dieses Lebens. Das Kloster als eine Institution, die freies Denken verbietet, die Indoktrination produziert, die Persönlichkeiten deformiert. Er hat das in einer grandiosen Satire zusammengefasst. Demnach sind also die Mönche, die unter diesem Denkverbot in dieser Isolation leben, am Ende alle charakterlich mehr oder weniger beschädigt und von sich selbst entfremdet. Also das Kloster ist eine für Bruno zutiefst unnatürliche, den natürlichen Anlagen des Menschen entgegenstehende Institution. Das bezieht sich auch auf die Auslebung von Sexualität. Bruno hat sich selber später als, ja, wie würde man das heute sagen, als Lebemann, als großer Wertschätzer des schönen Geschlechts dargestellt, was sicherlich auch eine Reaktion auf die Klausur im Kloster ist. Also das Kloster ist ein menschenverachtendes Produkt einer letztlich die Natur und den Menschen herabwürdigenden Religion, nämlich der christlichen.
Damit gerät er dann schon ins Visier der Glaubenswächter jener Zeit oder was war der erste Stein des Anstoßes?
Ja, er führt im Kloster nach seinen eigenen Angaben, die sich aber teilweise durch Klosterakten bestätigen lassen, theologische Debatten, die grenzwertig sind, nicht offen heretisch, aber suspekt, verdächtig. Die damaligen Inquisitionsorgane haben eine abgestufte Skala von Beurteilungen, also von ganz klarer Häresie, Ketzerei bis zum Gegenteil, zwischendrin verdächtige Äußerungen. Er führt verdächtige theologische Diskussionen, die aber noch nicht offen ketzerisch sind. Er wird offenbar innerhalb des Klosters observiert, er steht unter Beobachtung. Er wird auch um klärende Gespräche gebeten, aber entscheidend auch für den weiteren Verlauf seines Prozesses ist, er wird nicht verurteilt. Es kommt zu keinem Zeitpunkt zur Einleitung eines regulären Ketzereiprozesses und noch sehr viel weniger zu einem Abschluss. Das ist entscheidend, weil ein rückfälliger Ketzer nach den Kriterien der damaligen Glaubensbehörden eigentlich schon verloren hatte, meistens auch sein Leben verloren hatte. Trotzdem wird ihm die Situation im Kloster allmählich unheimlich.
Und deswegen springt er dann auch.
Deswegen springt er ab, ja.
Springt er ab und deswegen weicht er aus und flieht dann über Rom, über Norditalien, das sind mehrere Jahre, dann geht's nach Genf, aber eben auch dort im calvinistisch reformierten Genf eckt er an, das haben Sie vorhin schon angedeutet. Ja. Da wird der Ex-Mönch zum Antikalvinisten. Was ist da passiert?
Ja, das ist eines der großen Rätsel des Bruno-Lebens, des Bruno-Parcours, der Bruno-Forschung. Was wusste er über das kirchlich-religiöse Biotop Genf? Wiederum etwas salopp ausgedrückt, er kommt natürlich vom Regen in die Traufe. Denn in Genf ist die Glaubenskontrolle, die Gesinnungsschnüffelei, auch die Pflicht zur Denunziation, eben auch die Sozialaufsicht noch sehr viel intensiver. Als Genf ist in seinen Augen im Grunde ein gigantisches Kloster ohne Dominikaner und einer anderen Theologie verpflichtet. Hier ist nichts privat, hier wird alles überwacht. Das kann er vorher nicht gewusst haben, sonst wäre er nicht nach Genf gezogen. Es kommt dann auch, was kommen muss. Er schreibt sich als Student bei der Calvinistischen Akademie ein, er hört Vorlesungen, die ihn nicht überzeugen, und er macht von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung, dass er von jetzt an einfordern wird, Gebrauch. Und das ist in Genf noch viel weniger vorgesehen als im Kloster. Wer auch nur einen Funktionär im weitesten Sinne des Systems Calvinismus zu kritisieren wagt, ob es ein Geistlicher oder nur in Anführungsstrichen, wie im Fall Brunus, ein Philosophieprofessor ist, wird sofort als ungebärdiges, ungehorsames, potenziell ketzerisches Glied der Gemeinde unter Bewachung gestellt und natürlich dann auch sehr schnell vor ein Gericht gebracht. Genau das ist Bruno passiert. Er gilt also als gewissermaßen ein faules Glied in dieser Gemeinschaft, die auf rigorose Gleichgläubigkeit ausgerichtet ist, die gemäß der Theologie Calvins eben auch auf Erden, obwohl sich Sünder und Nichtgläubige in dieser Gemeinde finden, immer als einheitlich, als eine geschlossene Glaubensgemeinschaft präsentieren muss. Hier ist noch weniger Abweichung, noch weniger Eigenständigkeit des Denkens vorgesehen. Bruno wird vor das Glaubensgericht des Konsistoriums zitiert, kommt mit glimpflichen Verurteilungen davon und verlässt Genf dann postwendend. Die wirklich die große Frage ist, wie er sich überhaupt auf dieses Ambiente einlassen konnte, denn das ist wohl nur so zu erklären, dass er nach der einfachen Gleichung "die Feinde meiner Feinde könnten meine Freunde sein" gefolgert hat. Also Genf steht in radikaler Opposition zur katholischen Kirche, Bruno auch, seit seinem Austritt aus dem Orden. Aber diese Gleichung geht eben absolut nicht auf.
Volker Reinhardt, Geschichtsprofessor in Fribourg, in der Schweiz, im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Reinhardt, was mir bei der Lektüre aufgefallen ist, Ihnen gelingt es immer wieder entlang der Biografie dieses Ketzers, eben auch Städte, Gesellschaften, Regionen, Religionen und Epochen zu porträtieren. Das klingt ja jetzt auch in unserem Gespräch durch. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent in Ihrem Buch sind Porträt der Person und wie viel ist Porträt der Zeit?
Ungefähr 50-50, wenn ich salopp darauf antworten darf. Das lässt sich auch nicht immer ganz voneinander trennen, weil Bruno ja auch immer in neue Milieus eintritt, die er, wie wir eben am Beispiel Genf gesehen haben, meistens nicht kennt. Also er lässt sich auf sehr viele neue Erfahrungen ein. Er tritt in Milieus ein, deren rote Linien, deren Toleranzgrenzen, auch deren kulturelle Horizonte er nicht kennt. Also er ist wie ein Forschungsreisender in Sachen Europa.
Wenn wir jetzt mal ein wenig diese Zeit beleuchten, Sie formulieren es so: Grundregel in diesem konfessionell erbitterten Jahrhundert scheint zu sein, alles Philosophische ist theologisch, alles Kirchliche ist politisch, alles scheinbar Private ist öffentlich. Kann oder will Giordano Bruno diese Regel nicht beachten?
Für ihn ist diese Welt falsch geordnet. Also diese Welt ist ein Gefängnis, könnte man fast sagen. Und das sieht er, wir würden heute sagen, systemkritisch, als eine unheilige Allianz zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt. Also sowohl die Politik als die Kirche sind kolossale Unterdrückungsinstanzen, die den Menschen an seinem Grundrecht hindern. Und das Grundrecht ist für Bruno frei denken, frei schreiben, frei publizieren. Und damit ist er der falscheste Mann in der falschesten Zeit. Denn dieses Grundrecht ist nirgendwo garantiert. Bruno deklariert es sogar als Menschenrecht, als Völkerrecht, als Menschenrecht. Aber dieses Recht gibt es im Europa des 16. Jahrhunderts nicht. Wir befinden uns in einem Zeitalter der absoluten Intoleranz, der absoluten Unduldsamkeit, der wechselseitigen Verteufelung von Andersdenkenden, einem Zeitalter der Inquisition.
Sie zitieren ja immer wieder auch aus Giordano Brunos Texten. Zum Markenzeichen wird für mich dabei so ein bisschen die Rätselhaftigkeit. Ich frage mich, während ich Brunos Spott und Hohn lese, warum ich ihn phasenweise nicht verstehe. Bin ich theologisch deformiert?
Nein, das sind Sie sicher nicht. Diese Verrätselung, diese Einkleidung seiner Ideen in komplexe literarische Formen, also manchmal ist es ein Dialog im Dialog im Dialog, also diese Verschachtelung geht zeitweise sehr weit. Das ist auch eine Chiffrierung für das Publikum, für Eingeweihte und natürlich auch gegen die Inquisitoren, denen ihr Job so schwer wie möglich gemacht werden soll. Es ist sicherlich auch eine Lust am Spiel. Das ist auch ein sehr charakteristisches Merkmal Brunos. Die Verspottung aller Regeln, die den Menschen einzwängen und einengen, verquickt sich mit einer anarchischen Lust am Wortspiel. Er muss gewusst haben, dass das nicht von allen, für alle verständlich ist. Es ist eine Methode, sich über alles, was der Zeit heilig ist, eigentlich hinwegzusetzen. Grandios ist ja auch sein Spott über die Arkanwissenschaften dieser Zeit. Alle Magie, alle Astrologie, alle Handleserei, alle Zeichendeutung wird von Bruno grandios verspottet.
Meine Frage mag sich jetzt etwas zynisch anhören, aber angesichts der Rätselhaftigkeit seiner Texte, wenn er sich nicht in dem Maße angelegt hätte mit den Mächtigen, würden wir ihn heute noch kennen?
Wir sollten ihn kennen, denn seine Texte sind es wert, wieder entdeckt zu werden. Ich denke vor allem an seine grandiose Komödie Kerzenmacher. Eine der witzigsten, auch obszönsten, also für strenge Moralisten absolut inakzeptablen Lustspiele, die je geschrieben sind. Hier geht eben eine ganze Kaskade über falsche Gelehrsamkeit, über pedantische Humanisten nieder, die glauben, dass sie sich zu höchster Gelehrsamkeit aufschwingen, wenn sie ein möglichst kompliziertes Latein schreiben, über Astrologen, über Magier aller Art. Und das hat, glaube ich, bis heute etwas Befreiendes, weil es letztlich ein Appell an den gesunden Menschenverstand ist und auch ein Appell für eine Gesellschaft, die dem Menschen freie Entwicklungschancen lässt. Das ist bisher zu kurz gekommen. Und auch in dieser Hinsicht ist er sehr lesenswert. Er ist auch ein sehr scharfer Kritiker von politischer Ausbeutung und Unterdrückung. Also insofern ist er seiner Abkunft treu geblieben. Er steht auf der Seite der kleinen Leute.
Giordano Bruno will, so schreiben Sie wörtlich, Zitat, eine absolute Freiheit des Wollens, Denkens, Meinens, Glaubens und vor allem Nichtglaubens herbeiführen, die im 21. Jahrhundert durch Inquisitionen eines neuen Typs mindestens so stark gefährdet ist wie zu Brunos Lebzeiten. Zitat Ende. An welche heutigen Inquisitionen denken Sie?
Ich nenne keine Namen und auch keine Parteien, aber ich nenne Foren. Der hölzerne oder eiserne Pranger der Neuzeit ist durch das Web, durch das Internet ersetzt worden. Öffentliche Erregungszustände sind an die Stelle der institutionalisierten Inquisition getreten. Ich verbinde das mit einer ganz kurzen Ehrenrettung für die damaligen Inquisitionen, die wir natürlich heute als Institution konsequent ablehnen müssen, so wie sie Bruno abgelehnt hat. Aber die damaligen Inquisitoren wollten sehr genau wissen, was ein Verdächtiger oder Angeklagter dachte. Sie wollten wirklich seine intellektuellen Tiefen ergründen. Sie wollten wissen, wie dieser Mensch tickt, was er glaubt und was er nicht glaubt. Sie wollten an die hinter der Fassade der Worte, an die Basis der Ideen rücken. Heutzutage betätigen sich öffentliche Inquisitionen im Internet, aber auch in Zeitungen, in anderen Medien, meiner Ansicht nach sehr viel weniger gründlich. Gemäß der Theorie, dass schon böse Wörter, böse Sätze anstecken können, ohne dass man vorher geprüft hat, was denn eigentlich damit gemeint war. Außerdem haben sich diese Inquisitionen heutzutage in unheimlicher Weise vervielfältigt. Und sie haben im Gegensatz zur römischen Inquisition, der Bruno gegenübertrat, auch keine klaren Statuten, keine klaren Reglemente. Was an einem Tag noch sagbar ist, kann schon am nächsten Tag als nicht mehr korrekt moniert werden. Das ist keine Ehrenrettung der römischen Inquisition, die Bruno dann auch gegen ihre eigenen Statuten zum Tode verurteilt, weil man Bruno keine Ketzereien nachweisen konnte, die todeswürdig waren, die eine solche Verurteilung gerechtfertigt hätten. Man verurteilt ihn dann zum Tode, um den Hunderttausenden von Gläubigen, die zum heiligen Jahr 1600 nach Rom strömen, ein erbauliches und abschreckendes Exempel zu bieten. Aber der Unterschied zwischen den Inquisitionen ist, dass die Inquisition und ihre korrespondierende, aber auch rivalisierende Institution der Indexkongregation der verbotenen Bücher präzise Statuten hatten, erstaunlicherweise sogar etwas von unseren heutigen Rechtsstaatlichkeitsvorstellungen vorwegnehmen. Bruno hatte einen Pflichtverteidiger. Er wusste, was die Zeugen gegen ihn ausgesagt haben. In einem weltlichen Prozess erfuhren die Angeklagten das nicht. Also, um es auf einen Punkt zu bringen, die Inquisitionen des 16. Jahrhunderts waren berechenbar. Bis zu einem hohen Grade berechenbar, die heutigen sind es nicht. Natürlich gibt es vernünftige Einschränkungen des Schreibbaren und Sagbaren. Aber ich glaube, dass wir über diese vernünftigen Grenzen hinaus heutzutage die Grenzen des Denkbaren und Publizierbaren zu eng angesetzt haben. Also ein bisschen Rückerinnerung an Bruno und Wiederanknüpfung an, also eine zeitgemäße Wiederanknüpfung an seine Freiheitsimpulse und seine Freiheitsforderung scheint mir aktuell zu sein, ja.
Volker Reinhardt, Professor Emeritus für Geschichte an der Universität Fribourg in der Schweiz. Ein Freidenker wie Giordano Bruno. Sein Buch, der nach den Sternen griff, Giordano Bruno, ein ketzerisches Leben, ist im Verlag C.H. Beck erschienen. 352 Seiten kosten 29 Euro. Danke, Herr Reinhardt, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. Und das war's für heute von Tag für Tag. Redakteur am Mikrofon Andreas Mein. Danke fürs Zuhören.